Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Lockerroom Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Endlich.
Und es tut uns leid. Wir müssen uns entschuldigen. Wir hatten ja eine Wasserstandsmeldung rausgegeben, warum der Talk nicht kommt. Es war wirklich viel zu tun und man sieht es vielleicht. Was ist passiert? Umzug?
Wow.
Oder ist es der neue Greenscreen?
Nein,
der sehr, sehr gut ist.
Die Mario auf seinem Kanal verfolgen, es sind, denke ich mal, die meisten, die werden es schon erfahren haben. Wir sind umgezogen in ein neues Studio und sowas braucht Zeit und Kraft und viel Nerven.
Thema Internet geht schon.
Ja,
und seit heute.
Wir haben ein Wahnsinns-Internet jetzt.
Ja, super.
Nein, wir sind umgezogen, Leute. Sorry dafür und nicht nur das, weil ein Umzug ist keine Ausrede, den wichtigsten Talk der Bundesrepublik sausen zu lassen.
Des Globus.
Sondern wir hatten echt viel zu tun. Also wir haben sehr viel gedreht, sehr viele Abgaben, interne Deadlines, die wir hatten, und wir haben dann einfach gesagt, okay, wir müssen jetzt an der einen oder anderen Stelle kürzer treten, um das zu bewältigen. Die Phase ist jetzt hinter uns und jetzt freuen wir uns natürlich wieder durchzustarten. Und wir müssen diesen Talk machen, die Nation wartet.
Ja, es kamen viele Fragen, das freut uns auch sehr, also wirklich.
Und was war das bitte für eine Woche? Also was war das für eine Woche für Deutschland, für die Welt, aber auch für uns persönlich? Und es werden jetzt natürlich tausende Podcasts kommen mit Thema Trump und mit Thema Ampel. Aber wir wollen euch heute, also ich fände es cool, wenn wir euch mal erzählen, wie wir das erlebt haben. Denn das wird uns kaum einer glauben.
Ja, verrückt. Weißt du, eine Sache, bevor ich es vergesse, das habe ich mir nämlich für die letzten Talks, wenn einer gekommen wäre, vorgenommen. Ich muss es ganz kurz loswerden. Leute, was mich in den letzten 3-4 Wochen am meisten schockiert hat, es war nicht irgendwelche Wahlen, irgendwelche Politiker, irgendwas an der Börse. Nein, es war der zweite Teil von Joker. Den habe ich mir im Kino angeschaut. Und das war wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir nach 20, 30 Minuten, oder sagen wir nach 40 Minuten gedacht habe, okay, ich gehe jetzt raus und ich will aber auch mein Geld zurück. Ich bin jetzt nicht der Erste, der das sagt, weil der hatte schlechte Kritiken, aber ich habe mir gedacht, ja gut, klar, der Erste ist ja bombastisch. Der war vor, weiß ich nicht, 5 Jahren, schätze ich, mit Joaquin Phoenix. Also wirklich super, super Film. Ich war richtiger Fan, habe den auch mehrfach gesehen, habe mich auf den zweiten gefreut, hatte nicht die hohen Erwartungen, weil den zu toppen schwierig, die Kritiken waren vernichtend. Aber dieser Film ist also mit Abstand die größte Frechheit. Also das ist der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe, in Relation zur Besetzung, zur Figur, zum ganzen Setting, zum Budget, zur Bekanntheit. Also das ist der schlechteste, das ist der größte Flop aller Zeiten.
Es ist der Film, um die Analogie dann auch auf die Politik rüberzubringen, ist dir, da gab es einen Nachrichtenartikel zu, dass die Macher des Films und vor allen Dingen Lady Gaga super überrascht waren von dieser horrenden Kritik, weil dieser Film eigentlich nur dazu gemacht wurde, dass Lady Gaga ihren Oscar kriegt. Und sie waren so angetan von ihrer eigenen Arbeit und haben gar nicht gemerkt, dass sie völlig vorbei an der Zielgruppe, an der Wählerschaft vorbei etwas kreieren.
Ich habe die Kritiken so am Rande verfolgt, aber ich wollte es am Anfang gar nicht so, weil ich war noch in Vietnam, als der Film losging. Dann haben wir gesagt, ja, gucken wir danach, ganz entspannt. Und mir war klar, dass das jetzt nicht der beste Film aller Zeiten wird, aber das war, also in diesem Film, das kann ich ja verraten, da wird sehr viel gesungen. Der Film ist absolut, es passiert praktisch nichts. Also bis vielleicht, ja, zwischendurch ab und zu. Und dann hatte ich einmal kurz die Hoffnung, so, okay, jetzt geht's los, so nach dem Gefühl, 1,5 Stunden nichts passiert ist. Und dann 5 Minuten Hoffnung und dann wurde es noch schlechter. Und also wenn ein Film gesungen wird, gut, das ist Geschmackssache, aber da bin ich eh schon nicht so der Fan. Es gibt auch gut, La La Land ist zum Beispiel ein guter Film, da wird gesungen, da stehe ich nochmal gar nicht so drauf. Aber in diesem Film, dass da gesungen wird und absolut lächerlich, ja. Vor allem, es gab ja einen ersten Teil, weißt du, wenn das jetzt ein losgelöster Film wäre, wäre es ja nochmal eine ganz andere Baustelle. Aber einen ersten Teil, der auch ein geiles Ende hatte, wo du denkst, okay, jetzt, wo du dich richtig drauf freust. Und dann bekommst du sowas serviert. Also ich frage mich auch so, Joaquin Phoenix, ich liebe diesen Schauspieler, schon vor dem ersten Joker-Film. 8mm, auch eine tolle Rolle, der hat in vielen guten Filmen mitgespielt. Dass der sich auch nicht mal denkt, okay, das Singen.
Joaquin Phoenix ist bei der Standing Ovation, bei den Cannes Filmfestspielen, als erster während der Standing Ovation schon gegangen. Da haben schon die ersten gesagt, guck, ich hab die Insider hier. Das ist, habe ich abgespeichert. Egal. Du warst enttäuscht von
wütend.
Wütend,
wirklich wütend
auf Batman. Warst du auch Joker, wütend?
Nicht Batman. Auf Batman bin ich auch wütend. Nee, die Batman-Filme fand ich sehr gut.
Warst du auch wütend, nachdem die Amis gewählt haben?
wütend. Ich habe mich nochmal, über was ich mich nochmal geärgert habe, ist, dass Kamala Harris aufgestellt wurde und ich habe mich gefreut, dass das abgestraft wurde. Jetzt wird der eine dann sagen, oh, hier, der Trump ist ja auch eine Zumutung und hier und Verbrecher und Lügner und alles. Das zählt für mich nicht. Ich kann ja, mit der Begründung könnte ich ja immer einen absoluten Schwachkopf aufstellen, wenn die andere Seite auch einen Schwachkopf aufstellt. Also das ist ja kein Argument. Also man sollte immer so schauen, wer ist der beste Kandidat fürs Land, für unsere Partei, für die Interessen, die wir umsetzen wollen.
Entschuldigung.
Da kommt schon Donald hier, gerät schon rein.
Donald, Mario Lochner ist ein Asshole. Fire him.
An Asshole, bitte, wenn ich bitten darf. Und ich bin in diesem Fall, freut's mich, dass man die Quittung dafür bekommen hat, weil bei uns werden auch sehr viele Leute aufgestellt, die ich auch nicht für würdig erachte. Und das meine ich jetzt eigentlich kann man eigentlich durch die Bank bei vielen Parteien sagen. Und ich finde das gut, dass da einfach auch mal der Bürger sich das nicht hat verkaufen lassen. Wir haben ja, glaube ich, auch oft darüber gesprochen, auch deutsche Medien, Kamala erst Katastrophe, als sie dann Kandidatin war, war sie auf einmal die Erlöserin, die potenzielle und Retterin der Welt. Also das ist ja alles, das war ja schon ein Kasperletheater. Trump ist natürlich auch ein Kasperletheater für sich. Ich gebe es zu, ich finde das sehr unterhaltsam mit dem Müllwagen bei McDonald's. Man muss ihm eins lassen, er ist ein politisches Genie der Inszenierung. Ich weiß nicht, ob es da schon jemals einen besseren gab. Mir fällt jetzt spontan keiner ein. Das ist einfach Masterclass.
Mir schon.
Ja gut, vielleicht der ein oder andere. Nee, würde ich aber nicht mal sagen. Also da ist ja schon wirklich Wahnsinn. Dann noch mit Elon Musk im Gepäck. Wer mir gut gefällt, ist J.D. Vance, muss ich sagen.
Ja.
Das,
er scheint der einzig normale Mensch dort zu sein, der was im Kopf hat und mit dem du normal reden kannst.
Ja, aber Elon ist ja noch im Gepäck. Gut, das ist auch natürlich immer.
Aber Elon, merkst du, der hat also ein Genie, aber das merkst du auch, wie er spricht. Und wenn du mit Elon Musk sprichst, merkst du sofort, es ist nicht normal.
Das ist richtig.
Wenn du mit J.D. Vance sprichst, da ist ein sehr eloquenter, normaler Mensch mit normalem Menschenverstand.
Der hat ja auch wirklich was auf die Beine gestellt. So. Das finde ich wichtig, dass da auch mal jetzt jemand mit dabei ist, der es wirklich geschafft hat, der aus armen Verhältnissen kommt, der offensichtlich nicht blöd ist, der eine gute Ausbildung hingelegt hat, der unternehmerisch erfolgreich war. Elon auch, natürlich mit einem Knall dazu, aber gut, den braucht's vielleicht auch, um dann gewisse Dinge zu erreichen. Und ich hoffe, dass die jetzt einfach da mit diesem Milei-Weg weitergehen, auch wenn das natürlich immer Risiken birgt. Klar, ich finde es auch schwierig, jemand zu sagen, so, Milei, das ist toll. Und man kann jetzt nicht jeden Politiker vorher schon abfeiern, der einfach nur sagt, ich streiche alles zusammen. Aber dass wir zusammenstreichen müssen, dass wir mehr Tempo brauchen, weniger Bürokratie, weniger Vorschriften, das glaube ich, würde ich mal sagen, ist Common Sense. Und da hoffe ich, dass die auch jetzt mal ein bisschen mehr in diese Richtung pushen.
Ich möchte die Chance nutzen, um mal ein paar Ansagen zu verteilen.
Warst du denn wütend?
Nee, ich habe mich sehr gefreut, aber das ist jetzt der Cliffhanger. Ich habe mich nicht gefreut, dass Trump gewählt wurde. Ich habe mich gefreut, dass die Elite hier, also die Politik und die Öffentlich-Rechtlichen hier richtig einen auf die Fresse bekommen haben. Richtig in ihre arroganten Gesichter. Ich meine das auch, ich sage das in dieser Deutlichkeit. Wieso? Elon Musk hatte das auch, glaube ich, geretweetet auf X. Es gab Umfragen in europäischen Ländern.
Ach so,
wie glaubt ihr, wird die Wahl ausgehen? Und in keinem dieser Länder war es auch nur im Ansatz zu erkennen, dass Trump die Wahl gewinnen können würde.
Außer ganz unten war dann, glaube ich, Russland und
Ungarn und so.
Da war
so
sehr viel im Osten.
Aber
da schon.
Also in Deutschland war es auch krass, irgendwie, weiß ich nicht, 70-30. Noch krasser war es bei den skandinavischen Ländern. Ich glaube,
waren 3% in Dänemark oder so.
Ja, ich glaube, Dänemark war das heftigste, irgendwie 90% Kamala Harris. Also die Leute, und die Frage war nicht, wen würdet ihr euch wünschen, sondern wer glaubt ihr, wird gewählt. Und da sieht man ja, wie gefährlich so eine, und ich sage es jetzt mittlerweile, aber wie gefährlich so eine Propaganda sein kann. Schau mal, es wurde permanent, und da muss ich den Namen nennen, Elmar Thewissen, mein Lieblingsjournalist in Deutschland, permanent Wahlkampf für die Demokraten gemacht. Permanent. Es hatte nichts, aber auch gar nichts mit einer objektiven Berichterstattung zu tun. Das, was wir in Deutschland hier gesehen haben über die US-Wahl. Das Framing war verrückt. Und nochmal, ich mag Trump von seiner Art überhaupt nicht. Ich finde, ich habe mir den ganzen Podcast von ihm mit Joe Rogan angehört, die 3,5 Stunden. er redet wirklich einfache Sprache.
Ja, und er erzählt halt zwischendrin auch so satten Mist, das so muss man einfach sagen.
Und es ist so super polarisierend. He's good, he's bad. Das ist so, das ist, also er ist der Inbegriff von Stammtisch. Ich mag das nicht. So, ich mag seine Art nicht, aber er ist halt einfach der, er ist der gewählte Kandidat der Republikaner. Und er steht bei einer demokratischen Wahl zur Wahl. So. Und wir haben nichts Besseres zu tun, als Wahlkampf für die Demokraten zu machen, lehnen uns sehr, sehr weit aus dem Fenster, was auch Donald Trump und Elon Musk mitbekommen. Kein Politiker lässt sich die Chance entgehen, zu sagen, dass er sich ja eigentlich Kamala Harris wünscht. Wie dumm ist das? Also, wie dumm ist das auch einfach zu tun? Und dann
ja,
ist
das
es,
ist strategisch nicht klug, ja, wenn man danach halt den anderen kriegt und dann, ja.
So, und jetzt hast du den Salat. Jetzt ist Donald Trump Präsident und er weiß, kein Politiker hier in Deutschland will das und die Medien wollen das auch nicht und du hast dich einfach blamiert. Du bist strategisch, stehst du schlechter da und du hast dich blamiert. Aber mich freut, mich haben am nächsten Morgen die Gesichter von Elmar Thewissen, dieses Gesicht
hast
zu sehen.
Hast du es gesehen?
Ja, das hat mich befriedigt, weil er nicht aufgehört hat, Wahlkampf zu betreiben. Und das für mich, das wirklich das Spannendste an dem Wahlkampf war ein Tweet. War eine Sache, die die gesamte Gesinnung hierzulande zeigt. Es war ein Tweet von Luisa Neubauer.
Das war natürlich
Luisa Neubauer Comedy. Ist, ich glaube, es war Pennsylvania.
Glaube auch, ja, ziemlich sicher.
Nagelt mich jetzt nicht auf den Bundesstaat fest. Es war irgendein Swing State.
Ich bin mir ziemlich sicher Pennsylvania, ja.
Und sie hat einen Tweet gemacht, ja, ich bin jetzt hier von Haustür zu Haustür gelaufen und habe mit den Bürgerinnen und Bürgern gesprochen für die Demokratie, dass sie Kamala Harris wählen. Stellt euch vor, bald sind ja Neuwahlen. Darüber reden wir gleich. Bald sind Neuwahlen. Und drei Tage vor der Wahl klingelt bei euch an der Tür. Ihr macht auf und dort ist eine Mitte 20-jährige US-Amerikanerin und sagt euch, wählt mal bitte den. Ist das schon, also, ist das schon Einmischung in eine Wahl? Ist das schon?
Ja, das ist einfach nur peinlich und bescheuert. Also,
okay. Also peinlich und bescheuert.
Sie darf ja ihre Meinung wahrscheinlich auch
aus einem
dort
anderen
äußern.
Land. Also ich meine, ja, wir beschweren uns über russische Fake-Bots und Luisa Neubauer läuft von Haustür zu Haustür. Also wie krank ist das? Dann öffnet da so ein amerikanischer Joe und dann steht da Luisa Neubauer. Hello, I'm from Germany. Climate is great. Please vote for Harris. Das ist doch, also diese
vor allem
Arroganz, diese Weltfremdheit, ich schäme mich, mir ist das peinlich, mir ist das wirklich peinlich. Also daran sieht man ja, wie absolut weltfremd wir mittlerweile geworden sind.
Ja, aber das ist ja dieses Problem, dieses am deutschen Wesen soll die Welt genesen, dieses, also wir sind quasi der Nabel der Welt, hat man ja manchmal den Eindruck, Luisa ist ja das beste Beispiel und wir müssen den anderen erklären, wo der Hase lang läuft.
Verrückt.
Das ist schon, also du hast vorher Arroganz gesagt, das ist natürlich eine Arroganz, aber was mir mehr Angst macht, ist diese wirklich himmelschreiende, fast schon Dummheit.
In Kombi, ja.
Also die Wahl war ja offen. Also fast jede amerikanische Präsidentenwahl ist offen, weil allein schon aufgrund wie gewählt wird. Jetzt vorher zu sagen, der gewinnt mit 99%iger Wahrscheinlichkeit, schwierig. Natürlich gibt's offenere Wahlen und nicht so offene, aber wer jetzt ernsthaft im Vorfeld dieser Wahl geglaubt hat, dass Trump keine Chance hat, der muss wirklich, weiß ich nicht, irgendwo unter der Brücke ohne Internet und ohne alles Zugang zur, wie sagt man, zur Zivilisation leben, weil man muss sich die letzten Wochen doch nur anschauen. Also einfach mal Logik, ob man ihn mag oder nicht, seine Aktionen waren einfach PR-Knaller. Sie ist komplett untergetaucht. Das wurde ja auch von allen kritisiert. Also nicht nur von Trump-Fans, also dass sie sich nicht mehr so zeigt. Also das war schon mal relativ offensichtlich. Das Duell gegen ihn, das hat sie ja eigentlich klar gewonnen. Da war sie klar im Vorteil. Ja. Da sah sie, finde ich auch, also ich versuche da auch möglichst objektiv zu sein. Ich mag sie überhaupt nicht. Ich komme auch mit diesem hysterischen Lachen. Mich irritiert das schon. Aber trotzdem war sie in diesem Duell besser. Fand ich Trump richtig matt und schlecht. Und da war sie eigentlich vorne und danach lief eigentlich alles, hat sie, was heißt viel falsch gemacht, aber sie hat, wenn man wenig richtig gemacht, er hat sehr viel richtig gemacht, dann muss ich mir nur die ganzen Wettmärkte anschauen. Natürlich kann man sagen, okay, da sind die ganzen Crypto-Bros und das ist verschoben und sonst was. Trotzdem, es waren 3-4 Wettmärkte, wo Trump danach eigentlich ganz klar ja, sich gezeigt hat, dass er auf jeden Fall, er lag vorne, aber das heißt, er hat eine Chance. Und auch in den Umfragen war es relativ eng. Auch New York Times und Co. hat man auch gesehen, da ist es sehr, sehr eng. Also wer sich danach wundert und sagt, wie kann sowas passieren, dann bist du einfach dämlich. Also was soll man denn dazu noch sagen?
Aber weißt du, am Ende war es ja nicht eng.
Trump es wurde ja dann sogar relativ deutlich.
Also, das ist jetzt ein spannender Punkt, da würde mich auch deine Meinung interessieren. Trump hat am Ende, ich glaube, alle Swing States gewonnen. Ich glaube, alle.
Ich bin mir nicht sicher, aber er war er war zwischenzeitlich in allen vorne. Ich habe die ganzen Endergebnisse dann nicht mehr angeschaut, weil es war ja quasi schon durch.
Ich glaube, er hat alle Swing States gewonnen. Ich sage das jetzt einfach mal. Wenn es falsch ist, dann haut auf mich ein.
Dann ist es trotzdem so.
Aber es war sehr, 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 sehr deutlich. Und das hat keine Umfrage vorher so vorhergesehen.
Gut, die waren gegen Hillary, da war so, die Umfrage auch katastrophal.
Aber jetzt frage ich mich, und da, so weit würde ich nicht gehen. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, er hat so deutlich gewonnen in den Swing States. Waren auch die Umfragen manipuliert? Oder konntest du es wirklich nicht besser greifen? Woran liegt es, dass es am Ende so, so deutlich wurde? Weil man muss mal sagen, Kamala Harris hatte die ganzen Mainstream-Medien hinter sich in den USA. So, was Trump natürlich hatte, am Ende glaube ich das, was sein Joe Rogan Podcast mit dem Endorsement dann, das war sehr, sehr wichtig. So, aber es war gemessen an den Umständen, war das ein Erdrutschsieg.
Ja, natürlich.
Das muss man so sagen.
Aber manipuliert glaube ich nicht.
Ich auch nicht, aber woran liegt das?
Also das kann ja mehrere Faktoren haben. Erstens schon mal, da gab es ja auch Umfragen, das war ganz kurz vor der Wahl oder unmittelbar davor, da war eine Stichprobe, ich glaube, von 800 Leuten. Gut, jetzt kann man sagen, das reicht, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das reicht. Das ist das erste Problem. Die haben ja so viele Umfragen rausgeballert und hier, man hat ja 2-3 Tage vorher nur noch gelesen, oh, dieses Mal hier ganz anders. Dann gibt's ja diesen berühmten ersten Ort zum Beispiel, wo 6 Leute, glaube ich, wählen. Da war diesmal 3-3. Ich glaube, beim letzten Mal war es
6-0.
Klar, da kann
man. Also pro Biden, es war 6-0 pro Biden.
Genau. Da kann man jetzt sagen, okay, da hat man es ja schon gesehen. Das ist aber auch unterm Strich ist das natürlich ein absoluter Mistwert. Und dann, glaube ich, ein Faktor kann natürlich wirklich sein, dass die Leute, wenn sie befragen. Wenn du jetzt befragt werden würdest, würdest du sagen, ja, ich weiß es nicht oder sagst einfach irgendwas und machst es dann vielleicht doch anders oder manche Leute trauen sich entweder nicht, also die, weißt du, stehen halt vielleicht nicht öffentlich dazu, dass sie Trump wählen zum Beispiel oder sie wollen sogar bewusst täuschen, weil jetzt kommen wir zu einem spannenden Aspekt, da habe ich neulich auch mich länger drüber unterhalten oder auch selber drüber nachgedacht, Umfragen. Jetzt möchte man ja meinen, wenn ich in den Umfragen vorne bin, super. Aber ich weiß doch gar nicht, was das psychologisch mit dem Wähler macht. Also das kann ja sogar dazu führen, sag mal, ja, Kamala ist jetzt vorne, dann kann es ja theoretisch sogar schlecht sein und die Trump-Wähler
mobilisieren
und die eigenen, dass die denken, ja, die Wahl ist ja eh schon gelaufen, die gewinnt ja sowieso, brauche ich ja gar nicht wählen gehen. Also das ist ja auch eine wichtige Frage, weil es ist ja immer so, man denkt ja, okay, gute Umfragen sind gut. Ja, natürlich sind gute Umfragen im Zweifel eher besser wie jetzt bei der FDP, wenn du bei 3% bist. Aber jetzt vorher zu sagen, die guten Umfragen bringen sicher ein gutes Wahlergebnis, da wäre ich aber sehr, sehr vorsichtig.
Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, dass das Thema sich nicht trauen, das war, glaube ich, 2016 ein Faktor. Dass da vielleicht dann Republikaner nicht gesagt haben, dass sie Trump wählen, weil das halt so ja, fast schon wie bei der AfD. Aber mittlerweile, der ist ja so, also der war ja Präsident und um es da auch jetzt mal abzuschließen, wir haben ja beide gesagt, also ich habe ja auch gesagt, dass ich jetzt kein Trump-Fan bin oder so, aber die Leute, gerade wenn ihr hier Medien konsumiert und die jetzt, und das wurde ja auch so von Elmar Thewissen, wurde ja öffentlich gesagt, hier geht es um den Fortbestand der Demokratie. Nochmal, auf der Zunge zergehen lassen. Hier geht es um den Fortbestand der Demokratie. So ein großes Ding wurde rausgemacht und dieser Kampf wurde ja jetzt verloren anscheinend und die Demokratie ist ja jetzt nach diesem Weltbild völlig am Ende. Wir hatten einen Talk mit dem Dominik Roth, Top Headhunter, der für große Konzerne in führenden Positionen das Personal sucht und dort Einstellungsprozesse macht. Und wir haben mit ihm gesprochen, woran erkennt man einen guten Manager? Und ob es passen könnte. Und er sagt immer, es ist der Track Record. So, was hat er in der Vergangenheit geleistet? Und die Leute, die jetzt so Angst haben vor Trump oder die Leute, die die Angst malen vor Trump, da kann ich nur sagen, Trump hat einen Track Record, nämlich 4 Jahre war er bereits im Oval Office. Trump war 4 Jahre lang im Oval Office. Ist in den 4 Jahren die Demokratie geplatzt? Was ist in den 4 Jahren zwischen 2016 und 2020 Schlimmes passiert? Was er angerichtet hat? Gut,
man muss natürlich schon sagen, dass die Stimmung schon sicherlich auch vielleicht nicht nur von ihm, das ist ja auch so eine Polarisierung, schon vergiftet wurde. Wir hatten den Kapitolsturm. Man kann natürlich schon sagen, es weht ein rauerer Wind, aber ich finde auch, man kann sowas nicht immer nur, natürlich kann man es ihm sicherlich mehr in die Schuhe schieben. Er ist natürlich schon verbal, das merken wir ja auch in der deutschen Politik, dass natürlich schon, sei mal, ich bin ja auch für Klartext, man muss halt immer, andersrum gesagt, wenn ich sehr lange Sachen unterdrücke und sage, wir dürfen alle nur noch politisch korrekt reden, was passiert dann? Irgendwann kommt einer, der es komplett auf den Kopf stellt. Und das meine ich. Es ist, also Druck erzeugt Gegendruck. Und deswegen sollte man vielleicht immer versuchen, dass man eher so ein bisschen in der Mitte ist und nicht anderen Leuten komplett was vorschreiben will, weil was passiert sonst? Irgendwann kommt einer mit der absoluten Abrissbirne und sagt, schaut her, ich sag jetzt einfach das aller asozialste und wildeste, und dann finden jetzt die Leute geil, weil sie denken, ja, das ist doch gut, endlich mal einer, der sich was traut. Und das ist ja immer dieses Problem, und das ist ja so diese Polarisierung, die wir natürlich in den USA auch sehr stark sehen. Und da glaube ich, Stichwort Wokeness, dass so eine Wokeness halt auch immer dann auch eine gehörige Mitschuld hat. Aber natürlich, die politische Auseinandersetzung, sagen wir es mal so, war sicherlich schon mal rationaler und stilvoller.
Aber
die Welt ist nicht untergegangen.
So.
Natürlich nicht.
Letzter Punkt. Und die Welt wird auch in 4 Jahren nicht untergegangen sein.
Das glaube ich auch nicht.
Das ist jetzt kein Hot Take, aber jetzt kommt ein Hot Take, weil du es am Anfang angesprochen hattest. Ich habe genauso große Hoffnung, vor allen Dingen aufgrund der Kombination Musk-JD Vance. Und Musk soll ja den Haushalt drastisch, also er soll einsparen und das Ganze effizient machen.
Efficiency Manager.
Wenn es einer kann, dann Elon Musk, hat er ja bei Twitter auch gezeigt, da hatten wir damals auch eine Episode zu, da haben ja alle gesagt, 80% der Leute rausgegeben, das wird nicht mehr klappen. Und dann kamen die ganzen guten Menschen, die gesagt, ich nutze das nicht mehr. Was ist passiert? Gar nichts. Die Plattform läuft weiter. Plattform hat Aufrufe wie noch nie. Alles läuft. 80% der Belegschaft brauchst du nicht. Es ist super effizient. Fuck it. So. Es hat einfach funktioniert. So. Ich glaube aber Folgendes. Positiv? Ja. Ich hoffe, sie gehen den Milei-Weg. Ich hoffe, sie gehen's, weil Argentinien ist zu klein, dass sich die Deutschen und zu weit weg ein Vorbild daran nehmen.
Man kann es immer sagen, das kann man nicht vergleichen.
Ja. Ne? Und es wird ja auch nicht berichtet über die Erfolge. Es wird ja, wenn dann, über die negativen Sachen berichtet, die in Argentinien passieren. Und
Schmerzen gibt es ja jetzt auch, das muss man sagen.
Ja,
klar.
Ja, aber über die Erfolge im Bereich der Inflation zum Beispiel, da wird relativ wenig berichtet. So, da kann man immer noch sagen, ja, ist zu klein, zu weit weg. Die Relevanz fehlt. Wenn das jetzt in Amerika klappt, das wird hier rüber schwappen müssen. So, aber jetzt komme ich.
Dann gibt es wirklich keine Ausrede mehr.
Jetzt komme ich aber zu meinem Hot Take. Ich glaube, Elon Musk wird die Amtszeit von Donald Trump nicht in diesem Amt überleben. Weil das Netz los. Der Hund bellt.
Hubi.
Donald Trump ist ein Antipolitiker-Politiker. Aber er ist Politiker. Elon Musk ist wirklich kein Politiker. Elon Musk ist wirklich nur Unternehmer. Und ich glaube, die werden sich zerstreiten. Weil wenn es dann darum geht, wenn Musk wirklich, wirklich die Kettensäge rausholt und dann vielleicht auch an Ästen sägt, wo vielleicht auch Trump sitzt, was ihm wichtig ist, wo irgendwelche Buddies sind, weil er halt Politiker ist.
Oder er verzweifelt halt. Das ist halt dann einfach, also nicht nur Trump, sondern an der
Bürokratie-Administration.
Ich hoffe,
die raufen sich zusammen, aber da treffen zwei sehr, sehr große Egos aufeinander. Und ich glaube nicht, dass das 4 Jahre durchhält.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ja, mal schauen, was es dabei war. Ich bin jetzt sehr gespannt, was da jetzt dann alles konkret kommt. Ich habe Hoffnung. Gut, Hoffnung sollte man immer haben, egal wer regiert. Ich meine, man sollte immer mal eine Chance geben. Ich habe der Ampel am Anfang auch eine Chance gegeben.
Guter Übergang.
Ich bin dann aber natürlich bereit, meine Meinung zu revidieren. Das habe ich dann auch relativ schnell gemacht. Ich fand so den Anfang, der hatte was, so die ersten Selfies und so, aber das zeigt auch mal wieder, dass man sich von sowas auf keinen Fall täuschen lassen sollte. Da war auch Wissing dabei. Ja, der war mir noch nie sympathisch, und das finde ich ja wirklich das Beste. Ein Der Typ ist FDP-Politiker, also da würde ich mal sagen, ein Liberaler. Würde man ja meinen. Und der läuft jetzt zu Rot-Grün über. Also das ist ja wirklich...
Aber wer parteilos bleiben?
Ja, aber das ist ja trotzdem... Also wenn ich ein wirklicher Liberaler bin, jetzt zu... Als Parteiloser trotzdem... Also das nehme ich ihm nicht ab, dass er wirklich liberal... Gut, als Verkehrsminister hat er ja jetzt auch nicht... Also das muss man ja auch mal sagen. Wir sind ja nicht beim FDP-Parteitag oder hier die Pressesprecher. Also... Die Performance war jetzt natürlich auch mittelmäßig. Die FDP-Minister waren ja auch außer Lindner jetzt eher mau oder matt. Die im Endeffekt sind die ja gar nicht aufgetaucht. Und Wissing hat jetzt, glaube ich, keine gute Bilanz vorzulegen. Also das muss man jetzt auch mal sagen. Vielleicht passt er auch sehr gut in die Regierung Scholz, wie es jetzt offiziell heißt.
Bevor wir inhaltlich werden und sagen, ob wir das gut finden von Lindner und ob wir ihn jetzt vielleicht sogar wählen, möchte ich aber noch ganz kurz den Leuten mitteilen,
Erzähl mal, was passiert ist.
Es war klar, dass wir am Mittwoch in die Schweiz fahren. So, und das hat auch seinen Grund, nicht nur Interviews. Ein Interview ist ja schon auf dem Mario-Lochner-Kanal hochgeladen worden mit Dr. Markus Krall, sondern das hat auch einen größeren Hintergrund, den ihr bald erfahren werdet, weil darüber werden wir auch ein Video machen.
Mhm. So. Das ist noch halb geheim.
Es ist top secret.
Ja,
also
ja,
es ist noch nicht fertig, weil wir das wird ein größeres Projekt, wo wir uns sehr drauf freuen. Also. Treffpunkt 7 Uhr hier im Studio, im neuen Studio. Es war klar zu dem Zeitpunkt schon, Trump wird das Ding machen.
Wir, ja, das war praktisch durch.
Ja, wir im Auto in die Schweiz, viel darüber geredet, alles klar, hihi, haha, haben uns dann dort mit jemandem getroffen in Zürich. So, haben dann dort gesprochen, auch Interview gemacht, wir haben viele Videos gemacht dort. Und dann wurde der Abend sehr feuchtfröhlich. So, weil
legendär.
So, er wurde wirklich legendär. Wir wurden in Zürich quasi, also das war toll. So, und dann saßen wir im Steak-Restaurant und der Alkohol floss auch schon. Und dann schaute ich auf mein Handy und sah, okay, die Ampel ist gerade geplatzt. So,
Lindner entlassen.
So, ich, Mario, wir haben ein Thema. So. Und dann, was machen wir? Und wir, ne, Schnapsidee, daher kommt der...
Rotweinidee.
So, es war die Rotweinidee, aber daher kommt's, dachten, wir müssen unbedingt ein Video machen. Und die wirklich die Glocke aktiviert haben, die werden ein Video gesehen haben auf dem Mario-Lochner-Kanal.
Das hat über 20.000 Aufrufe.
Das wurde bis zum nächsten Morgen um 7, dann habe ich's rausgenommen, weil...
Es war nicht schlimm, aber es war auch...
Nein.
Es war wahrscheinlich auch nicht die beste Idee.
Es war, glaube ich, nicht die beste Idee. Warte, ich muss jetzt gucken, ich werde abgeholt hier.
Es war die spontane Reaktion aus dem Borolack.
Der Videotitel war spontane Reaktion aus dem Borolack. Und wirklich, Leute, das Video ist auf privat gestellt. Es ist noch nicht gelöscht. Wenn dieses Video 100.000 Likes hat,
dann stellen wir das wieder online.
Es ist YouTube Gold, wirklich.
Super.
Zwei Schnapsnasen, Rotweinnasen vor der Kamera philosophieren darüber, was jetzt ansteht. Es war jetzt nicht schlimm oder so.
Nein, aber es war jetzt auch nicht.
Es war schon sehr, sehr lustig.
Hat die Welt jetzt auch nicht gebraucht.
Nein, es ist, aber ja, so haben wir davon erfahren. Was halten wir jetzt davon? Ist dein Respektlevel vor Lindner gestiegen? Wie stehst du zu dem?
Mittelmäßig. Also, er hat ja selber zugegeben, dass er vielleicht da ein bisschen zu naiv war, beziehungsweise zu gutgläubig, so nach dem Motto, ja, probieren wir es nochmal. Ich meine, im Endeffekt weiß jeder spätestens seit einem Jahr, dass das Ding durch ist. Die können sich alle nicht ausstehen, die bekriegen sich alle gegenseitig. Mal hält der eine zu dem, dann der andere zu dem, dann wird was durchgestochen. Also das ist ja, durchstechen ist ja eigentlich das Wort, glaube ich, der Ampel. Immer wer irgendwas an die Presse durchgestochen hat. Also das Ding ist spätestens seit einem Jahr durch. Wahrscheinlich schon länger. Da hätte man, also spätestens nach 2 Jahren hätte die FDP sagen müssen oder wie jetzt ja gesagt wird, das so provozieren müssen, dass man sagt, okay, dann schmeiße ich den jetzt raus. Was mich ja wirklich interessieren würde, also die sprechen ja miteinander, auch wenn sie sich nicht mehr ausstellen können, aber eigentlich wollen ja alle irgendwie aus der Nummer raus und eigentlich wissen alle, dass, gut, jetzt Neuwahlen, sonst wäre es eine Wahl gewesen in einem Jahr, nicht mal mehr. Also irgendwie musst du ja da rauskommen und irgendwie stelle ich mir das so vor, da wird ja nur noch drüber gesprochen nach dem Motto, wie kommen wir da unbeschadet raus? Und da frage ich mich jetzt, ist das wirklich eskaliert oder hat man sich vielleicht doch so irgendwie zurechtgelegt, sodass jeder halt irgendwie sagen kann, so Lindner, so nach dem Motto, er hat so viel probiert, dass er quasi Scholz ihn rausschmeißen musste. Scholz konnte endlich mal ja, ein echter Mann sein, 10 Minuten, ein richtiger Kanzler, Führung bestellt, er hat bisher noch nicht so viel geliefert. Das einzig Gute, die Zeitenwende-Rede, okay, die kann man sagen, die war mal, das war mal was. Davon ist aber auch nicht viel übrig geblieben, finde ich. Sonst habe ich bei Scholz von Führung gar nicht viel gesehen. Und das ist ja die Frage, so, weißt du, ist das dann doch irgendwie abgestimmt? Ist es so eine gewisse, irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen.
Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben alle ihr eigenes Narrativ jetzt, was sie natürlich spielen.
Ja, jetzt sowieso, aber so davor, weißt du, weil du musst ja irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass du da gar nicht drüber sprichst. So nach dem Motto, ja, machen wir es so. So, schmeiß ich dich raus. Lasst ihr das irgendwie platzen. Weißt du, das ist ja auch, wenn jetzt die FDP das hätte platzen lassen, dann wäre wahrscheinlich die FDP, gut, die Leute, die sie hassen, hassen sie sowieso, aber dann hätte die FDP ja quasi so die Credits abbekommen. Und dann wäre ja Scholz so als richtiges Würstchen da gestanden. So ist er jetzt Scholz schon so, oh, ich habe ihn rausgeschmissen und dann noch ordentlich nachgetreten. Das fand ich übrigens sehr geschmacklos. Also Lindner kann man ja viel vorwerfen, aber er hat das, finde ich, zumindest halbwegs, ja, oder was heißt, er hat das niveauvoll, stilvoll gemacht. Also da kann man ihm jetzt, finde ich, keinen schlechten Stil vorwerfen, was Scholz da gemacht hat, dass man eine Bemerkung macht, aber dass ich da hier einen ganzen Rattenschwanz so, oh, hier der hat torpediert und hier und das war alles so furchtbar. Ja, wenn du der Chef sein willst, wenn du Führung bestellt, dann hätte Olaf vielleicht, warum schaut dann der große Feldherr Olaf Scholz 3 Jahre lang zu und benimmt sich dann wie ein kleines, aufmüpfiges Kind? Peinlich. Dieser Kanzler, das habe ich schon immer gesagt, ich mache mich über Olaf Scholz schon seit Sparbuchzeiten, schon seit mehr als 5 Jahren lustig. Ich habe mich hier in dem Podcast schon oft genug über ihn lustig gemacht. Das ist wirklich das Sahnehäubchen auf einer sehr peinlichen Person obendrauf. Fehlt nur noch die Kirsche und dann busch.
Wie hat ein sehr, sehr bekannter Philosoph mal gesagt, Olaf ist ein Narr.
Elon. Narr nicht.
Ich habe mich ja schon als Ex-FDP-Wähler mal geoutet und jetzt Nicht-Wähler, bekennender Nicht-Wähler. Und ich glaube, am Ende des Tages hat Christian Lindner hat das gemacht, um genauso Menschen wie mich wieder von der FDP zu überzeugen.
Ist das möglich?
Er hat mich noch weiter abgestoßen. Es ist eine Witznummer. Ich sag dir auch wieso. Du merkst in jeder Sekunde, das hat null mit Überzeugung zu tun. Das ist alles Wahlkampf. Wenn er ehrlich wäre, würde er sagen, ich mache das, um über die 5%-Hürde zu kommen. Es hat 0,0,0 mit irgendeiner Überzeugung zu tun.
Gut, dafür hat er sich aber gut demütigen lassen.
Weil es auch schiefgelaufen ist.
Ja,
es ist peinlich. Das, was er... Also ich möchte nicht
von allen
Peinen, ich möchte nicht sagen, wir kommen gleich auch noch zu den möglichen Gewinnern. Ich möchte angeben. Damals in der Ausgabe, wo die Ampel dann stand, da habe ich schon gesagt, Riesenfehler, mach es nicht. Der Satz damals, es ist besser nicht zu regieren als falsch zu regieren, ist absolut richtig. Und ich habe damals schon gesagt, das ist scheiße. Er hatte so viele Möglichkeiten, das Ding platzen zu lassen, wo es noch Überzeugung gewesen wäre.
Ja, das ist
aber jetzt nach 3 von 4 Jahren, nach 3/4 der Zeit, das zu tun, mehr sogar als 3/4 der Zeit, zeigt mir nicht, ich übernehme jetzt Verantwortung, sondern du wusstest über 3 Jahre lang, dass das scheiße ist, was ihr für dieses Land macht. Ich habe es trotzdem gemacht. Und jetzt das zu sagen, ist eine absolute Katastrophe. Wenn ich das als Geschäftsführer in der freien Marktwirtschaft mache, bin ich schon lange abgesetzt, Laden ruiniert. Ich finde das unfassbar peinlich. Von Scholz peinlich, ich finde es von Lindner peinlich, der Zeitpunkt ist peinlich, alles daran ist peinlich und ich glaube...
Ich habe ja noch zu dir gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das jetzt, also davor schon gar nicht und so mitten rein, ja. Also das war so Niveau FC Bayern Meister geworden und 5 Minuten später schmeißen wir den Vorstand raus.
Ja.
Aber vielleicht ist da auch die Idee so nach dem Motto, da ist gerade so viel los, ist eh schon wurscht. Aber ich finde den Zeitpunkt auch absurd.
Ich glaube, und das macht mir am meisten Sorgen, weil ganz ehrlich, mir ist die FDP mittlerweile scheißegal. So, jegliche Kredibilität verloren. Für mich als wirklich liberal denkender Mensch, jegliche Kredibilität verloren. Die kriegen meine Stimme ganz bestimmt nicht für die 5%. So. der Gewinner, glaube ich, dieser ganzen Sache sind die Grünen.
Das ist ja jetzt das Spannende, ganz kurzer Anschub. Ja, sie sind auf jeden Fall jetzt kein Verlierer. Gut, die haben davor natürlich ordentlich auf die Schnauze bekommen. Aber das Spannende ist ja, eigentlich war ja immer der Hauptkonflikt war ja eigentlich schon FDP-Grüne. Und jetzt ist ja das Lustige, dass eigentlich am Ende ist es ja zwischen Scholz und Lindner eskaliert. Ja. Und die Grünen waren irgendwie jetzt da gefühlt überhaupt nicht beteiligt.
Es gibt auch Umfragen jetzt von der Bild, wurde veröffentlicht, so Fragen wie, wem schieben sie die Schuld in die Schuhe? Also wer hat da am meisten Schuld? Ist Scholz irgendwie auf Platz 1, dann Lindner und die Grünen irgendwie nur so, also Habeck so bei 7%. So. Habeck hat jetzt heute verkündet, dass er Kanzler werden will.
Und er ist auch zurück auf Ex.
So, er ist zurück auf Ex. Er hat gestern dieses Video da gemacht, dieses peinliche Video, wo er es schon so angedeutet hat.
Das ist auch wirklich peinlich.
Mit den
Taylor Swift, deutsche Taylor Swift.
Mit den Taylor Swift Armbändern und hinten, aber gut produziert, ungefähr so produziert wie die Kampagne vom DFB vor der EM.
Also hätte man das auch schon gewusst, zumindest dass es bald soweit ist.
Ich glaube, wir werden von ihm eine geisteskrank gut produzierte Kanzlerkampagne sehen, die mich nicht abholen wird, logisch, so, die auch dich nicht abholen wird, weil wir politisch zu weit weg sind, die ich aber, und da habe ich Angst vor, nicht Angst, aber ich sehe es schon kommen, dass die einen Großteil derjenigen, die damals schon die Grünen gewählt haben, vor 4 Jahren, wieder wählen. Ich glaube, wir werden eine sehr, sehr starke Kanzlerkandidatur von Robert Habeck haben. Das kann man sich jetzt noch nicht vorstellen bei den Umfrageergebnissen, aber das, was Lindner jetzt gemacht hat und Scholz, das spielt in die Karten. Er als Befreier, er als Baerbock-Befreier und dieses Video, das hat mir schon gezeigt, okay, die denken strategisch. Das passt für diese Zielgruppe. Ich glaube, ich bin mir, also wenn die SPD mit Scholz in den zur nächsten Wahl geht und nicht mit Pistorius, bin ich mir eigentlich sicher, dass es schwarz-grün wird.
Also die SPD, glaube ich, gut, die FDP kann ja gar nicht mehr verlieren. Da ist ja quasi schon, gut, ob du jetzt 2 oder 3% hast, das ist ja völlig egal. Also die SPD, glaube ich auch, dass die am meisten auf die Schnauze kriegen werden, weil da ist der Weg jetzt auch zur CDU dann nicht so weit. Auch zu den Grünen nicht so weit. Das ist jetzt, mein Gott, also die haben halt noch ihre ganz alten Überzeugungstäter. Das sind wahrscheinlich auch mittlerweile noch so ein Kern von 10%. Also ich glaube auch für die SPD geht's mit Scholz ganz scharf Richtung 10%.
Ja, aber ja, dann
vielleicht sogar drunter.
Wie siehst du das ganze Thema jetzt mit den Neuwahlen und den Zeitpunkten und der Vertrauensfrage? Ich meine,
ja gut, dass man sich kurz sammelt, okay, aber jetzt dieses, allein schon wieder dieses, oh, wir machen jetzt erstmal weiter.
Daran siehst du ja,
also das ist ja auch Wahnsinn und du hast es ja gerade gesagt, bei Lindner kann und muss man das vorwerfen, du hast 3 Jahre zugeschaut und hast gesagt, ja, jetzt probieren wir es halt nochmal. Ja, auf was hat man da jetzt gehofft? Scholz muss dann aber genau dasselbe vorwerfen.
Klar.
3 Jahre, du bist der Chef, laberst hier rum von Führung und dann auf einmal platzte der Kragen nach 3 Jahren. Ja, das ist keine Führung, das ist einfach, das ist halt Zuschauen. Also das ist im Endeffekt von beiden peinlich, aber bei den Grünen ist es jetzt, wenn die jetzt sagen so, oh, jetzt auf einmal, ja, dann habt ihr auch 3 Jahre, wenn es das heißt, ja, ohne die FDP war kein Klimaschutz möglich und das nicht möglich und das, ja, dann warum habt ihr es dann auch 3 Jahre? Also das kann man ja allen 3 vorwerfen, so, ja, ihr habt jetzt 3 Jahre mutwillig besseren Wissens irgendeinen Mist gemacht, was ihr eigentlich alle 3 für Mist gehalten habt und dann kommt man mit staatspolitischer Verantwortung. Naja, wenn ich staatspolitische Verantwortung habe, dann muss ich es aber auch staatspolitisch abwickeln und kann mich nicht die ganze Zeit wie in so einem Kindergarten streiten. Meinungsverschiedenheiten sind okay, aber das war schon eine Schmierenkomödie. Und deswegen haben die Leute ja schon lange damit abgeschlossen und jetzt so zu tun auf einmal, ja, der andere ist schuld. Nein, ihr seid alle, also da muss man jetzt allen 3 die Schuld, finde ich, ganz gleich geben. Weil ich kann jetzt natürlich sagen, okay, der hat seine Arbeit schlechter und besser gemacht, aber von diesem Grundkonstrukt, dass alle 3 unzufrieden waren, setze ich jetzt mal voraus. Und ich schaue mir das 3 Jahre lang an. Und wenn jetzt, keine Ahnung, wenn Lindner jetzt dieses Papier da nicht geschrieben hätte, ja gut, vielleicht hätten sie dann noch bis zum Ende durchgehalten. Also ich finde das alles irgendwie, also es ist alles nur noch befremdlich.
Peinlich. Gutes Schlusswort.
Eins muss man ja sagen bei Habeck, das hat ja jeder mal so seinen Bias. Das muss man sich ja auch klar machen. Das ist jetzt auch bei so einer Präsidentschaftswahl, das ist ja auch witzig, wenn man diese Videos sieht, Trump gewinnt und die drehen alle durch, so nach dem Motto, oh, jetzt geht die Welt unter. Andersrum genauso. das ist natürlich auch schon immer so ein drüber. Also nur weil jetzt der gewinnt, der nicht mein Favorit ist, deswegen geht noch lange nicht die Welt oder ein Land unter komplett. Aber um das mal umzudrehen, Habeck, das verstehen wir ja nicht oder können uns das nicht vorstellen. Der ist ja bei einer gewissen Zielgruppe, ja, der ist ja Superstar.
Ja.
Der ist für die eine Art Gott. Also
ich bin
deswegen ist wahrscheinlich auch dieses, was wir jetzt sagen, das ist peinlich, das ist wahrscheinlich,
nein.
Das trifft genau den Ton.
Ich sag das ja, Taylor Swift Band, hier diese Videos, es wird sehr, sehr gut werden. Ja. Es wird so sein, dass wir uns jede Woche sagen, boah, ist das peinlich. Ich sehe da großes Potenzial bei denen. Und dieses Potenzial sehe ich bei der FDP nicht, weil ich bin ja Zielgruppe und mich stößt das noch mehr ab. Also es ist maximal neutral, was dort passiert ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage,
abstoßend finde ich es nicht. Ich bin auch unzufrieden, dass das nicht früher passiert ist. Weißt du, was das Verstörendste ist? Dieses Positionspapier, was ja von vielen, da kriege ich auch eine Krawatte, wenn dann hier typisches Beispiel so für so einen absolut verstrahlten ÖRR-Journalisten ist für mich Georg Restle. Wirklich, das ist für mich so wirklich der Inbegriff der Inkompetenz. Also gut, es ist sein Recht, diese Meinung zu haben, aber nach diesem Positionspapier, das habe ich auch kommentiert auf X, so ja, man kann das einfach zusammenfassen, es wird umverteilt von den Armen zu den Reichen. Sorry, das ist so dumm. Also wenn wir nicht merken, weißt du, wenn ich richtig gut finde mittlerweile, Sigmar Gabriel, den habe ich in Steingart neu wieder gehört, der ist super. Das wäre für mich, also ich mochte den früher eigentlich nicht so, aber wie er mittlerweile redet, 100% vernünftig, und er hat auch gesagt, das kapiert doch jeder.
Deswegen hat er auch nichts mehr zu melden.
Ja, es ist halt auch oft so, oft wenn du raus bist, dann kannst du halt vernünftig sein, weil dann musst du halt nicht mehr das nachplappern, was die Partei dann hören will. Er hat auch gesagt, wenn der Sozialstaat wächst, aber die Wirtschaft nicht parallel, dann bringt uns das um. Das ist doch logisch. Und dann kommt, das Umverteilung von Arm nach Reich. Also ich kann mich da nur noch wundern. Und dieses so, ja, die Wirtschaft ist völlig egal, so. Das ist so Banane. Und das hat Gabriel auch gesagt zu diesem Positionspapier. Eigentlich haben das fast alle gesagt. Da stand jetzt auch nichts Besonderes drin. Das wird jetzt dargestellt, als wäre das jetzt hier eine absolute Entfesselung, Verrückte des Kapitalismus.
Milley.
Das ist Pillepalle, was da drin stand. Das ist alles im Endeffekt, sagen wir mal, mehr oder weniger, man kann über manche Punkte streiten, gesunder Menschenverstand oder zumindest eine, für einen, der Fokus auf Wirtschaft hat, ist das wirklich absolut normal und vernünftig. Und das wurde hier dargestellt, als wäre das jetzt völlig verrückt gewesen. Da siehst du ja auch schon, was für ein Witz. Also, schwierig.
Schön, wieder beide zu sein hier.
Ja, sehr schön. Und wir sind jetzt hier, also es ist, wir müssen mal vielleicht, gut, wenn es fertig ist, mal sowas wie Roomtour
machen. Wir werden eine Roomtour machen, weil es ist wirklich, und hier sind viele Gadgets so drin, die man nicht spannend in einem normalen Studio hat. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Akustik vielleicht, weil die Vorhänge kommen, auch da wieder Deutschland, Lieferzeiten, egal. Machen wir einen anderen Mal, das Fass auf. Freut mich wieder hier zu sein bei euch. Sorry nochmal für die, warum entschuldigen wir uns eigentlich?
Du hast gearbeitet.
Ausnahmsweise.
Um von Arm nach Reich umzuverteilen.
Leute, in diesem Sinne, tausend Dank. Schön, dass ihr uns treu bleibt.
Danke euch.
Und wir hören nicht auf und werden weiterhin für das Gute kämpfen.
Ja, wir bemühen uns. Jeder hat seinen Bias, aber wir versuchen trotz Bias immer irgendwie Richtung Vernunft zu steuern.
Trump ist zurück, Lockerroom ist zurück.
Besser kann es nicht laufen, oder?
In diesem Sinne.
Jetzt denken alle, wir sind krasse Trump-Fans.
Nee, das haben wir ja deutlich gemacht.
Aber ja, ich bin nicht nervös. Mal schauen, aber man muss natürlich auch alles kritisch beobachten.
Mich machen andere Dinge nervös.
Mal schauen, was dabei rauskommt. Auch bei Bitcoin bin ich echt gespannt, also ob das jetzt wirklich, ob er das durchzieht. Ich bin da völlig offen, ich traue ihm beides zu. Ich traue ihm auf jeden Fall zu, dass er es durchzieht, aber mal schauen, was kommt. Also muss auch erstmal geliefert werden.
Mach mal Abmod, bitte.
Danke fürs Zuschauen. Danke dir. Gerne Daumen nach oben dalassen und gerne, wenn ihr unseren Podcast hört, gerne auch 5 Sterne dalassen. Gerne uns bewerten, abonnieren, folgen und natürlich auch kommentieren. Wir sind sehr gespannt. Danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.